Burdorf Nord und in Basel auf der A2 und A3 Richtung Luzern.
Die Nachrichten von SRF um 12 Uhr mit Lara Christen. Im Westen von Indien ist ein Passagierflugzeug der Air India offenbar kurz nach dem Start abgestürzt. Die Fluggesellschaft hat bestätigt, dass es einen, Zitat, Zwischenfall gegeben habe. Das betroffene Flugzeug hätte von Ahmedabad nach London Gatwick fliegen sollen. Laut Medienberichten sollen über 240 Menschen an Bord gewesen sein. Bilder zeigen eine schwarze Rauchwolke, die in der Nähe des Flughafens aufsteigt. Alle Notfalldienste seien angewiesen, rasch zu handeln, schreibt der indische Luftfahrtminister auf X. Nähere Informationen zum Absturz gibt es derzeit noch nicht. Zum dritten Mal in dieser Session hat sich der Nationalrat heute mit der sogenannten Halbierungsinitiative beschäftigt. Diese will die Gebühren für Radio und Fernsehen von 335 Franken auf 200 Franken senken. Der Nationalrat empfiehlt, die Initiative abzulehnen. Aus dem Bundeshaus berichtet Julia Schild.
Fast 80 Rednerinnen und Redner hatten sich angemeldet, um über die Initiative zu sprechen. Heute waren die letzten knapp 20 an der Reihe. Katja Christ von der GLP sprach sich gegen die Initiative aus. Mit einer Senkung der Mediengebühr auf 200 Franken könne der Service Public nicht aufrechterhalten werden. Die SRG, zu der auch Radio SRF gehört, würde geschwächt.
Halbiere ich zum Beispiel eine Kuh, habe ich keine halbe Kuh. Die Kuh ist tot.
Peter Schilliger von der FDP, der auch im Initiativkomitee ist, sagte dagegen, die SRG habe sich in den letzten Jahren von ihrem Kernauftrag entfernt.
Statt sich auf Information, Bildung und Kultur zu konzentrieren, dreht sie ihr Angebot immer stärker auf Unterhaltung, teure Sportrechte und der Online-Service aus.
Der Bundesrat lehnt die Initiative ohne Gegenvorschlag ab. Er hat bereits beschlossen, die Empfangsgebühren von heute 335 Franken schrittweise auf 300 Franken zu senken. Als nächstes beschäftigt sich der Ständerat mit der Halbierungsinitiative.
Wie soll die 13. AHV-Rente finanziert werden? Mit dieser Frage hat sich heute der Ständerat beschäftigt. Er entschied sich für einen Vorschlag seiner vorberatenden Kommission. So sollen die Mehrwertsteuer und auch die Lohnbeiträge angehoben werden. Die kleine Kammer stimmte mit 23 zu 17 bei einer Enthaltung für dieses Modell. Mit diesem Modell soll auch eine allfällige Aufhebung der Heiratsstrafe bei der AHV finanziert werden können. Auch der Nationalrat muss noch über das Finanzierungsmodell für die 13. AHV-Rente befinden. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 12.237 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu 94,18 gehandelt, der Dollar zu 81,40. Und das Wetter? Heute und morgen ist es meist sonnig bei 29 bis 34 Grad. Morgen Nachmittag und am Abend gibt es lokale Gewitter über den Bergen. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Tobias Meyer.
SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal. Saints and sinners bleed. We were
Follow, oh, oh yeah.
Sunday, Michael Learns to Rock. Kurz nach der 12 da bei uns.
SRF 1.
Und weiter geht's als nächstes dann auf die 20 ab mit dem Blick aufs Wetter. Was das so macht, das hören Sie dann gerade. Und wir haben Musik zum Beispiel von der Jennifer Rush, Power of Love, Susie Quattro, She's in Love with You. Ja, da war irgendjemand verliebt beim Musikplanen. Und jetzt Sweet Little Mystery, Wet, Wet, Wet und am Mikrofon Tina Nägeli. Schönen Donnerstag und einen guten allerseits. Wet, wet, wet. An diesem Donnerstag, wo ja ein Sommertag ist bei vielen, das Wetter spielt auf jeden Fall, so wie ich das gesehen, recht mit. Und für den Fall, dass Sie sagen, das ist sehr toll, ich bin wirklich gern irgendwo draussen an der Sonne. Ich kann aber auch sehr gern Krimi. Selber lesen mag ich nicht, aber hören würde ich. Da hätten wir etwas für Sie.
Er kommt aus Indien und ermittelt in Zürich. Der Privatdetektiv Vijay Kumar.
Das ist Combox von Vijay Kumar, Indian by Nature und Swiss by Karma.
Per Zufall geraten der Privatdetektiv Vijay und seine beste Freundin Miranda an einen extrem schwierigen Fall.
Oh nein, oh nein, oh nein, das ist ja Horror. Ein Kind ist entführt worden. Dies Kind ist entführt worden. Du sagst ja gar nichts. Passiert das noch öppe?
Aber der Vijay ermittelt auf seine gewohnt coole Art.
Dort, da vorne sind
sie. Schnell, die musst du verwischen.
Was, ich? Hey, die haben den ganzen Tag den Rassen Vorsprung. Ich bin doch nicht der Spider-Man.
Vonopoli. Der neueste Fall für den Vijay Kumar. Vom Sunil Mann und der Karin Berry. Die ersten beiden Folgen können Sie schon jetzt hören auf srf.ch/hörspiel oder im SRF-Podcast Krimi.
Questa vita è troppo bella per essere tristi. La vita è un regalo che non va sprecato. Sorridi ad ogni giorno e sii sempre grato. Ciò che importa qui sei tu e chi per te c'è stato. Manda un messaggio, chiama qualcuno, far sentire che ci sei non è inopportuno. Da importanza che hai davanti e regala sorrisi, crea emozioni e momenti condivisi. Un abbraccio ora è ciò che vogliamo. Troppo bella per essere tristi, la vita è un regalo che non va sprecato. Sorridi ad ogni giorno e sii sempre grato. Ciò che importa qui sei tu e chi per te c'è stato.
Un abbraccio von Tiziano, Tiziana Gulino auf SRF 1. Wir haben 20 ab 12. Und für den Fall, dass sie jetzt schon schwitzen, das wird nur noch schlimmer.
SRF Meteo.
Sabine Palmer von SRF Meteo. Heute wird es heiss. Wo steht das Thermometer aktuell?
Ja, im Moment sind wir so zwischen 24 und 26 Grad. Also im Süden ist schon ein bisschen wärmer, da haben wir schon 27 Grad. Aber es geht natürlich noch aufwärts. Die höchsten Temperaturen, die erwarten wir erst so gegen die 5. Also ein bisschen verzögert zum Sonnenhöchststand. Der Höchstwert heute am Nachmittag dann so zwischen 29 und 32 Grad. Also zum Teil schon, ja. Also es kann schon zum Teil Hitzetage geben. Am wärmsten wird es aber heute im Rhonetal und im Tessin. Dazu ist es im Tessin wirklich auch recht typisch, also die Luftfeuchtigkeit hoch, die kommt man dann wirklich schon recht ins Schwitzen. Im Norden eigentlich noch nicht, da ist die Luft noch relativ trocken und zum Teil geht auch noch ganz eine schwache Brise. Beim Wetter ändert sich jetzt nicht mehr viel heute Nachmittag. Es bleibt sonnig, höchstens ein paar dünne Schleierwolken ziehen von Westen durch. Es hat über den südlichen Bergen ein paar wenige Quellwolken, aber die sind kaum der Rede wert. Im Süden ist einfach die Sicht nicht so gut. Da ist es dunstig, recht trüb auch noch mit den Rauchpartikeln, die immer noch rum sind. Im Norden da hat die Konzentration von denen aber schon abgenommen.
Dunstig am Dunstig, das passt doch eigentlich. Und morgen und übermorgen ist dann für die, die es heute schon heiss finden, aber dann wird es noch heisser.
Ja, da braucht man ein bisschen einen Schattenplatz. Das sind nämlich die heissesten Tage jetzt in dieser ersten Hitzewelle mit Temperaturen so zwischen 30 und bis sogar 34 Grad. Und dazu wird es eben dann die nächsten Tage auch im Norden langsam typisch schwülwarm, besonders auf den Samstag. Und Abkühlung in Form von Regengüssen und Gewitter gibt es erst lokal, also morgen erst vereinzelt. Wahrscheinlich vor allem über den Bergen. Am Samstag ist es dann zum Teil auch im Flachland möglich, so gegen den Abend. Aber es reicht am Samstag wahrscheinlich noch die allerwenigsten.
Wann kommen dann die Gewitter?
Am Sonntag sieht es so aus. Also im Norden hat es generell ein bisschen mehr Wolken. Es ist wechselnd bewölkt. Und im Laufe des Tages muss man dann an recht vielen Orten eben Regengüsse und auch Gewitter erwarten. Dazu ist es aber wirklich auch noch schwül warm. Also es kühlt noch nicht gross ab, bei rund 27 Grad. Im Süden ist es am Sonntag am Morgen zuerst noch sonnig und da wird es auch noch mal heiss, bis zu 30 Grad. Aber auch da muss man dann in der zweiten Tageshälfte Gewitter und einzelne Regengüsse erwarten. Also es wird am Sonntag wahrscheinlich an relativ vielen Orten dann nass. Am Montag regnet es zum Teil noch weiter, besonders den Bergen noch. Dann setzt sich aber schon gleich wieder trockenes und auch ziemlich sonniges Wetter durch. Und all die, denen, wo es jetzt zu heiss ist, kann ich sagen, die nächste Woche, da sind die Temperaturen ein bisschen angenehmer, zwar sommerlich, aber nicht im Ganzen so heiss.
Danke vielmals für die erfrischende News am Schluss noch. Sabine Balmer von SRF Meteo haben wir gerade gehört und das Wetter gibt es auch zum Mitnehmen im Hosensack mit der SRF Meteo App. Zum Abholen parat, überall dort, wo Sie Ihre Apps her haben. SRF Meteo heisst die App. Just because she's shy.
1. The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move. Is warm and tender, a love that I could not forsake, 'cause I am your lady and you are my man.
Power of Love. Jennifer Rush, kurz vor dem Rendezvous auf SRF 1.
SRF Verkehrsinfo.
Vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden 2 Kilometer Stau bis zu 30 Minuten Wartezeit ab Wassen und Richtung Norden ebenfalls 2 Kilometer Stau, eine Viertelstunde Wartezeit ab Quinto. Dann weiter Stau oder stockend in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland ab Hagnau Richtung Luzern bei der Verzweigung Wiese und in der Region Zürich vor dem Gubristunnel.
12.30 Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Wer soll das bezahlen? Über die Finanzierung der 13. AHV-Rente stritt heute der Ständerat. Wer hat sich womit durchgesetzt? Ein Passagierflugzeug der Air India mit über 240 Menschen an Bord ist kurz nach dem Start im Westen von Indien abgestürzt. Entscheid gefallen. Der Nationalrat stellt der Halbierungsinitiative keinen Gegenvorschlag entgegen. Was bedeutet das? Gewaltausbruch in Nordirland. Randalierer greifen die Polizei mit Backsteinen und Rauchbomben an. Was steckt hinter den Ausschreitungen? Und im Tagesgespräch um 1. Hunde, die bellen, beißen nicht. Wirklich? Die Anzahl Hundebisse nimmt zu. Wo liegt das Problem?
Problematik fängt immer bei der Anschaffung an. Immer. Also das heisst, Hundehandel, unseriöse Leute, die fragen nicht gross nach, die wollen einfach verkaufen.
Sagt Hans-Uli Beer, der oberste Schweizer Hündler. Verantwortlich heute für das Rendezvous ist Franco Arnold. Im Studio begrüßt sie Radka Laubacher. Das war knapp. Mit nur gerade 6 Stimmen Unterschied hat der Ständerat heute Morgen ein Konzept zur künftigen Finanzierung der AHV angenommen. Nicht nur die Mehrwertsteuer soll erhöht werden, wie das der Bundesrat vorgeschlagen hat, auch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sollen mitbezahlen mit höheren Lohnbeiträgen. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Mit Annahme der Initiative für eine 13. AV-Rente hat sich das Schweizer Stimmvolk im Frühling des letzten Jahres selber ein Geschenk gemacht. Wie es finanziert werden soll, hat die Initiative aber offen gelassen. Wenn man nichts unternimmt, würde der Fonds, aus dem die AV-Renten finanziert werden, schon in 8 Jahren nur noch die Hälfte der Renten decken, hat Erich Etlin, Mitterständerat aus dem Kanton Obwalden und Sprecher der zuständigen Kommission für soziale Sicherheit, vorgerechnet. Der Bundesrat hat dem Parlament deshalb vorgeschlagen, die AV mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,7 Prozentpunkte zusätzlich zu finanzieren. Doch das allein reiche nicht, mahnt der Kommissionssprecher.
Wenn wir nur auf Mehrwertsteuer setzen und das Volk lehnt das ab, dann haben wir ein Fiasko.
Die Kommission hat deshalb ein Gegenkonzept ausgearbeitet, das auch noch höhere Abzüge bei den Löhnen vorsieht. Das Konzept bezieht zudem auch gleich noch die anstehende Volksabstimmung über eine Volksinitiative der Mitte-Partei mit ein, die bei Ehepaaren, beiden Partnern, eine volle Rente ermöglichen möchte. Sehr zum Missfallen des Urner Ständerats Josef Dietli von der FDP.
Es ist unglaublich. Anstatt eine Debatte zu führen, wie die AHV unter Einbezug der 13. AHV-Rente langfristig stabilisiert werden soll, will man den Bundesrat heute und mit dieser Vorlage ermächtigen, bei Bedarf noch tiefer und immer weiter in die Taschen der Bevölkerung zu greifen.
Das Parlament plane hier die größte Abgabenerhöhung seit Jahrzehnten, was weder verhältnismäßig noch fair sei, findet auch der Schaffhauser SVP-Ständerat Hannes Germann. Wer einer Arbeit nachgehe, müsse mit diesem Konzept jedes Jahr bis zu 1350 Franken zusätzlich für die Finanzierung der AV bezahlen.
Ich muss mich verwehren gegen einen skrupellosen Griff ins Portemonnaie respektive in die Lohntüten der Beitragszahlenden.
Und im Namen des Schweizerischen Gewerbeverbands hat deren Präsident, der Tessiner Mitte-Ständerat Fabio Regazzi, vor unverhältnismäßigen Folgen für die Wirtschaft gewarnt, wenn Arbeitgeber mehr für die AV einbezahlen müssten.
Geringere Rentabilität, weniger Investitionen, weniger Arbeitsplätze und auch weniger Ausbildungsplätze.
Die Linksparteien, SP und Grüne sowie ein wesentlicher Teil der Mitte haben entgegengehalten. Der Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds, der Waadtländer SP-Ständerat Pierre-Yves Maillard, lobt das Gesamtkonzept der Kommission als demokratisch und transparent.
On ne peut pas faire plus démocratique et plus transparent que cette proposition.
Auch die grüne Baselbieter Ständerätin Maya Graf ist überzeugt.
Es ist machbar, es ist erklärbar und die Leute werden es verstehen. Denn jeder und jede leistet bei diesem Kompromissvorschlag seinen Beitrag.
Kommissionssprecher Erich Etlin von der Mitte hat einen Appell ans Parlament gerichtet.
Wir glauben, müssen hier mutig sein und den Menschen reinen Wein einschenken.
Das hat die Mehrheit des Ständerates überzeugt. Mit 23 zu 17 Stimmen bei einer Enthaltung hat er das Kommissionskonzept knapp angenommen. Mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer für die AHV und höheren Lohnabzügen. Die Vorlage geht nun an den Nationalrat.
Der Bericht von Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt. Zu den weiteren Nachrichten des Tages, die Übersicht hat Lara Christen.
Im Westen von Indien ist ein Passagierflugzeug der Air India kurz nach dem Start abgestürzt. Die Fluggesellschaft hat bestätigt, dass es einen Unfall gegeben habe. Es seien über 240 Menschen an Bord gewesen. Das betroffene Flugzeug hätte von Ahmedabad nach London Gatwick fliegen sollen. Bilder zeigen eine schwarze Rauchwolke, die in der Nähe des Flughafens Ahmedabad aufsteigt. Alle Notfalldienste seien angewiesen, rasch zu handeln, schreibt der indische Luftfahrtminister auf X. Die Verletzten würden ins Spital gebracht, meldet die Fluggesellschaft. Nähere Informationen zum Absturz und zu möglichen Todesopfern gibt es noch nicht. Zurück in die Schweiz. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat 5 Millionen Franken Soforthilfe für das Walliser Dorf Platten bewilligt. Den Solidaritätsbeitrag für das Dorf, das von einem Bergsturz verwüstet wurde, hatte der Bundesrat vor knapp einer Woche beschlossen. Das Geld soll für Sofortmaßnahmen eingesetzt werden, die nicht durch Versicherungen oder Subventionen abgedeckt sind und für Menschen, die in besonders schwierigen Situationen sind.
Das Radio und Fernsehen der italienischsprachigen Schweiz RSI hat einen weiteren Stellenabbau angekündigt. Bis 2026 würden zusätzliche 37 Vollzeitstellen gestrichen, teilt RSI mit. Vorgesehen seien Einsparungen von 7 Millionen Franken. Soweit wie möglich werde der Stellenabbau über natürliche Fluktuation und Frühpensionierungen gesteuert. Es werde aber auch Entlassungen geben. Schon für das aktuelle Jahr hat RSI 15 Vollzeitstellen abgebaut, um 5 Millionen Franken zu sparen. Wie Radio SRF gehört auch RSI zur SRG. Der Iran hat der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA nicht sein gesamtes Atomprogramm offengelegt. Das hat die IAEA formell festgestellt, wie mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend berichten. In der Resolution drohe das Lenkungsgremium der IAEA damit, den UNO-Sicherheitsrat in der Sache einzuschalten. In dem Gremium sind 35 Nationen vertreten. Derzeit laufen Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA über ein neues Atomabkommen. Zuletzt waren diese ins Stocken geraten. Der Oman, der als Vermittlerstaat auftritt, hat aber angekündigt, dass es am Sonntag zu einer weiteren Verhandlungsrunde kommen soll. Und jetzt in den Gazastreifen. Die Hilfsorganisation Gaza Humanitarian Foundation meldet, dass mehrere ihrer Mitarbeitenden im Gazastreifen getötet worden seien. Es sei ein Bus mit palästinensischen Mitarbeitenden angegriffen worden, teilt die Organisation mit. 5 Menschen seien getötet worden, zudem gäbe es mehrere Verletzte. Die Organisation macht die Hamas für den Angriff verantwortlich. Zudem bestehe die Sorge, dass Geiseln genommen wurden. Man verurteile diesen Angriff aufs Schärfste. Im Zusammenhang mit der Gaza Humanitarian Foundation gab es zuletzt mehrfach Meldungen von Todesopfern in der Nähe ihrer Verteilzentren. Im Gazastreifen gibt es aktuell keine Internet- und Festnetzverbindungen. Das letzte verbliebene Glasfasernetz sei bei einem Angriff getroffen worden, meldet das zuständige palästinensische Ministerium. Es macht Israel für den Angriff verantwortlich und warnt vor der Eskalation solcher Angriffe auf die Kommunikationsinfrastruktur. Der Gazastreifen drohe dadurch, völlig von der Außenwelt abgeschnitten zu werden. Seit Beginn des Gazakrieges ist es immer wieder zu solchen Ausfällen gekommen. Noch das Wetter. Heute und morgen ist es sonnig bei 29 bis 34 Grad. Morgen Nachmittag und am Abend gibt es primär über den Bergen lokale Schauer und Gewitter. Im Süden ist es ebenfalls sonnig. Jeweils am Abend gibt es Schauer über den Bergen. Es ist schwül bei rund 30 Grad.
Gebührengelder für Radio und Fernsehen sinken von heute 335 Franken pro Haushalt auf künftig 300 Franken. Noch weitergehen will die sogenannte SRG-Initiative aus SVP und FDP kreisen. Sie will die Radio- und Fernsehgebühren auf 200 Franken senken. Heute hat der Nationalrat seinen Entscheid gefällt. Die Halbierungsinitiative wird von der Ratsmehrheit und dem Bundesrat abgelehnt und sie soll alleine, also ohne Gegenvorschlag, an die Urne kommen. Aus dem Bundeshaus Ruth Witwer.
In den meisten Parteifraktionen im Nationalrat ist die Stoßrichtung klar. Außer der SVP und einigen FDP-Mitgliedern lehnen alle die Initiative 200 Franken sind genug ab. Sie will die aktuelle Seraphe-Gebühr von 335 auf 200 Franken senken und für Unternehmen gänzlich streichen. Stundenlang haben sich Befürworter und Gegner der Volksinitiative ins Zeug gelegt. Selten stehen fast 80 Rednerinnen und Redner Schlange, um ihre Sicht der Dinge darzulegen. Gegen eine Senkung der Abgabe spricht für die Gegner etwa der Erhalt der Medienvielfalt. Balthasar Glättli von den Grünen sieht diese Vielfalt als Rückgrat der Demokratie. Deshalb:
Bitte sparen Sie nicht die demokratische Vielfalt in diesem Land zu Tode.
Einige beschworen die Wichtigkeit von gesicherten Informationen in weltpolitisch unruhigen Zeiten. Andere befürchteten, dass vor allem ausländische Tech-Konzerne wie Google und Meta von einer finanziell weniger schlagkräftigen SRG profitieren würden. Für Mitte-Nationalrat Simon Stadler soll nun Schluss sein mit Sparübungen. Er wirft den Initianten vor, die SRG als Prügelknabe zu benutzen.
Die SRG soll abgestraft und kaputt gemacht werden. Ja, heute gibt es sogar in den sozialen Medien einen Shitstorm, wenn das Wetter nicht so wird, wie es Herr Bucheli angekündigt hat.
Die Gegner der Halbierungsinitiative zeichneten ein düsteres Bild, wenn die 200 Franken sind genug Initiative angenommen würde. Es drohe eine Schwächung einzelner Regionen, dem Medienhaus drohe ein Kahlschlag. Für SP-Nationalrat Jon Pult verschleierten die Initianten das wahre Ziel der Initiative.
In Wahrheit ist diese Initiative ein Frontalangriff auf die SRG, auf die Medienvielfalt, auf den Service Public, auf die unabhängige Information in unserem Land.
Die Befürworter blieben hingegen nichts schuldig. SVP-Nationalrat Gregor Rutz widersprach den Initiativgegnern deutlich.
Wir haben das Gefühl, der Weltuntergang stehe nächstens bevor und haben uns also ernsthaft überlegt, ob wir ein Kerzchen anzünden sollen während dieser Debatte. Wir haben Desinformation, die droht. Wir haben den gesellschaftlichen Zusammenhang, der verloren zu gehen scheint. Die Leute erhalten keine Nachrichten mehr. Die Schweiz fällt auseinander. Ja, Herrgott, Kolleginnen und Kollegen.
Seine SVP-Kolleginnen und Kollegen doppelten nach. Lukas Reimann geißelte wie viele aus seiner Partei die finanzielle Übermacht der SRG. Sie mache kleine, innovative Anbieter in der Schweiz kaputt. Und er erwähnte die seiner Ansicht nach horrenden Saläre der SRG-Direktoren und die gleichzeitige Abzockerei der Bürger.
Ich bekomme Briefe von älteren Menschen, die eine kleine AHV haben, die kein Vermögen haben, die kein Fernseher haben, kein Radio haben. Bewusst, das kann auch ein Lebensstil sein und die von der SERAF betrieben werden.
Unterstützer der Initiative verlangten außerdem die vollständige Abschaffung der SRG-Abgabe für Unternehmen. Und auch für Privathaushalte seien die Gebühren zu hoch. Christian Wasserfallen als Befürworter aus der FDP sagte deshalb:
Ohne einen Gegenvorschlag bleibt einem nichts anderes übrig, als der Initiative zuzustimmen und das mit Überzeugung.
Es gab sie, die Gegenvorschläge, doch sie fanden keine Mehrheit. Bereits im Vorfeld der Debatte waren Bemühungen, der Initiative eine Alternative gegenüberzustellen, gescheitert. Auch die beiden erneuten Versuche in den Ratsdebatten erlitten Schiffbruch. Dem Bundesrat geht die Halbierungsinitiative zu weit. Er hat bereits vorgängig eine Entlastung der Haushalte und Unternehmen beschlossen. Die Abgabe der Haushalte sinkt bis 2029 schrittweise auf 300 Franken. Zudem wird ein großer Teil der Unternehmen von der SERAFE-Gebühr befreit. Mit diesem Entscheid erhält die SRG jährlich 120 Millionen Franken weniger als heute.
Rot-Witwer. Die Initiative geht nun in den Ständerat. Uhr, Rendezvous, so geht es gleich weiter. Betreiber von Wasserkraftwerken in den Bergen haben viel Erfahrung. Trotzdem müssen sie nach Platten lernen, neu zu denken. Und in Senegal wird pro Kopf mehr Reis gegessen als in Japan. Das westafrikanische Land träumt seit längerem den Traum, seinen Bedarf an Reis selbst zu decken. Ist aus dem Traum Realität geworden? Die Antwort später in der Sendung. Es flogen Ziegelsteine, Flaschen, Benzinbomben und Feuerwerkskörper die dritte Nacht in Folge. In der nordirischen Stadt Ballymena setzten Randalierer Häuser und Fahrzeuge in Brand. Bei den Ausschreitungen wurden über 30 Polizisten verletzt. Die Behörden sprechen von rassistisch motivierten Gewalttaten. Großbritannien-Korrespondent Patrick Wilser, was ist in den letzten drei Tagen in der Kleinstadt nordwestlich von Belfast passiert?
Ja, es sind tatsächlich hässliche Bilder, die uns aus dieser Stadt erreichen, nordwestlich von Belfast. Letzte Nacht war es zum dritten Mal, dass es zu Ausschreitungen und Konfrontationen mit der Polizei kam. Eben brennende Autos, eingeschlagene Scheiben und insbesondere eben Zerstörungen in Quartieren von Leuten mit Migrationshintergrund. Die Polizei spricht, wie Sie es erwähnt haben, von einem rassistischen Mob, der bewusst Jagd auf Ausländerinnen und Ausländer macht und diesen auch Angst einjagt.
Was war denn der Auslöser für diese Kaskade der Gewalt?
Es war die Verhaftung von zwei 14-jährigen Jugendlichen, denen vorgeworfen wird, sie hätten ein gleichaltriges Mädchen vergewaltigt oder versucht zu vergewaltigen. Am Montag wurden die beiden von der Staatsanwaltschaft befragt und diese Befragung erfolgte gemäß einem Kommuniqué der Polizei mit Hilfe, Zitat, eines rumänischsprachigen Dolmetschers. Und diese kleine Information, dieser Partikel war offenbar der Funke, der diese Ausschreitungen auslöste. Zuerst kam es am Montag noch zu einem friedlichen Umzug. Man forderte mehr Sicherheit für Frauen im öffentlichen Raum, denn es war nicht das erste Mal, dass es zu solchen Übergriffen kommt. Aber diese Manifestation, dieser Protestzug kippte dann in einen gewaltsamen Protest mit den erwähnten Zerstörungen, eben insbesondere auch mit Gewalt gegen Ausländerinnen und Ausländer.
Und wie reagiert die Politik nun auf diese Gewalttaten?
Ja, der Bürgermeister von Ballymena hat heute Morgen gegenüber der BBC das scharf verurteilt. Auch der britische Premierminister verurteilt diese rassistischen Ausschreitungen. Beide sagen, die friedliche Protestbewegung sei von ortsfremden Personen gekapert worden. Doch wenn einige hundert Leute mit dieser Heftigkeit randalieren und vandalieren, Dinge zerstören, dann ist das eben, sind das nicht einfach ein paar wenige ortsfremde Extremisten, sondern ist wahrscheinlich Ausdruck eines tiefer liegenden Problems.
Der Vorsitzende der konservativen Partei sagte, die unkontrollierte Zuwanderung gehe über das hinaus, was die Stadt verkraften könne. Sind gewisse Städte in Nordirland überfordert?
Ich denke, es ist nicht einfach nur ein nordirisches Phänomen, sondern es ist ein Bild, das wir phototypähnlich in vielen vernachlässigten Regionen des ganzen Vereinigten Königreichs immer wieder beobachten können. Auch Ballymena war einst eine blühende Industriestadt. Es gab eine große Zigarettenfabrik, ein Autoreifenunternehmen, übrigens Michelin. Beide wurden in den vergangenen Jahren geschlossen. Es gab viele Arbeitslose, gleichzeitig große Zuwanderung, insbesondere auch von Rumänen und Rumänien. Und die beiden Jugendlichen stammen offensichtlich auch von dort, auch wenn das nur verklausuliert kommuniziert wurde, aber eben ein solches Kommunikationsvakuum, gewollt oder ungewollt, führt im heutigen Zeitalter rasch eben auch zu einem Vakuum, das mit Desinformation aus den sozialen Medien gefüllt wird.
Die Vorfälle in Ballymena, nicht die einzigen, sie erinnern an die Ausschreitungen nach einer tödlichen Messerattacke in Southport in Großbritannien letzten Sommer.
Das ist so, damals ein junger Täter, der zwei Mädchen getötet hat und bewusst wurde das Gerücht gestreut, es handelt sich um einen Bootsflüchtling, der über den Ärmelkanal gekommen sei, aber er ist in Großbritannien geboren, hatte einen Hintergrund, seine Eltern kamen aus Ruanda, aber auch damals kam es dann zu Wüstenausschreitungen, es wurden Unterkünfte von Asylbewerbern angezündet und dieser, also das ist hässlich, extremistisch und gleichzeitig ist eben auch ein Zeichen des Unmutes, ein Schrei des Unmutes von vielen Britinnen und Briten, die eben nicht zufrieden sind mit der unkontrollierten Migration und kombiniert mit anderen sozialen Problemen, Jugendarbeitslosigkeit, Perspektivelosigkeit, aber auch desolaten Lebensumständen in diesen Regionen, führt das zu einer explosiven Melange, die sich dann eben regelmäßig ziemlich hässlich entzündet.
Einschätzungen von Großbritannien-Korrespondent Patrick Wöser. Vielen Dank. Der Felssturz in Blatten im Lötschental hat auch Folgen für das Wasserkraftwerk Verden etwas weiter talabwärts. Vorsorglich musste Wasser im Stausee abgelassen werden, um eine allfällige Flutwelle auffangen zu können. Zudem gelangte über den Fluss Lonza viel Schutt und Schwemmholz in den Stausee. Das Kraftwerk im Lötschental wird noch länger keinen Strom liefern können. Blatten ist nur ein Beispiel, denn mit unstabilen Berghängen, schmelzenden Gletschern und drohenden Hochwassern haben auch andere Wasserkraftwerke in den Alpen zu kämpfen. Trotz jahrzehntelanger Erfahrung müssen sie dazulernen. Klaus Bonanomi.
Der Stromkonzern Alpiq betreibt im Wallis 6 Speicherkraftwerke, unter anderem das große Pumpspeicherwerk Nantes-de-Drance oder die Grande Dixence. Sicherheit sei für sie schon immer oberstes Gebot gewesen, betont Amédée Murissier, der Leiter Produktion Schweiz bei Alpiq.
Wir müssen nicht unbedingt nach den Ereignissen in Blatten die Sicherheit überprüfen, aber die Überprüfung der Naturrisiken ist eine Konstanz. Die war vor Blatten da, die bleibt nach Blatten da,
erklärt der Alpik-Vertreter und ergänzt:
Die Staumauer sind sicher, weil sie eben auf gutem Fels in günstigen geologischen Konditionen und dann an günstigen Lagen gebaut wurden. Wenn sie durch Hanginstabilität oder Permafrost, Schwund hätten gefährdet werden können, dann wären sie auch nicht gebaut worden.
Das sieht auch Robert Bös so. Er ist Professor für Wasserbau an der ETH Zürich.
Wasserkraftwerke und Talsperren haben ein hohes Sicherheitsniveau und werden streng überwacht, regelmäßig gemessen, automatisiert und mit Personal vor Ort. Es gibt genaue Berichte jedes Jahr, die abzuliefern sind, und dann in alle 5 Jahre eine vertiefte Untersuchung. Da hat man sehr hohe Sicherheitsstandards.
Doch nicht nur die Staumauern selber würden genau überwacht, sondern auch die Hänge oberhalb, um festzustellen, ob wegen des auftauenden Permafrosts ein Bergsturz oder ein Hangrutsch drohe.
Wenn aber in den Stausee eine große Massenbewegung eingetragen wird, dann ist das wieder ein Gefährdungspotenzial, das man sehr genau auf dem Schirm haben muss. Wenn das droht, dann müsste der Stausee entleert werden, damit es nicht dort eine große Welle gibt, so eine Art Tsunami im See gibt.
Genauso wie man es auch in Verden gemacht habe. Auch bei starken Niederschlägen könne man die Gebiete unter den Stauseen schützen, indem man vorsorglich Wasser ablasse.
Es ist bekannt, seitdem es große Talsperren gibt, gibt es sehr viel weniger Hochwasserprobleme in den Tälern unterhalb. Beispielsweise letztes Jahr bei diesem großen Ereignis im Wallis hatte der Speicher Mattmark 11 Millionen Kubikmeter Wasser komplett zurückgehalten im Sasa-Fispertal.
So kam es dort nur zu kleineren Überschwemmungen, während im benachbarten Tal, wo es keinen Stausee gibt, bei Zermatt große Hochwasserschäden auftraten. Amédée Murissier von Alpik ergänzt:
Als dieses Hochwasserereignis passierte, wird geschätzt, dass der Abfluss in der Rhone um 200 bis 300 Kubikmeter pro Sekunde reduziert wurde in der Rhone. Das entspricht ungefähr 20% des Gesamtabflusses.
Ohne die Stauseen wären die Überschwemmungen im Rhonetal, etwa bei Sieders, noch viel schlimmer ausgefallen. Stauseen werden also zu Mehrzweckanlagen. Sie dienen nicht nur zur Stromproduktion, sondern auch zum Hochwasserschutz und künftig, wie Robert Bös von der ETH betont, auch als Wasserreservoirs für die Bewässerungen in der Landwirtschaft.
In Trockenzeiten in der Zukunft, die werden auch zunehmen, könnte eine solche Talsperre helfen, durch Wasserabgabe unterhalb mehr Wasser zur Verfügung zu haben, um zum Beispiel landwirtschaftliche Nutzung zu haben. Im Wallis ist das ja auch ein Thema.
Dort habe man jahrhundertelange Erfahrung damit, das Wasser von den Gletschern über lange Leitungen, die sogenannten Zonen, zu den Feldern im Tal zu leiten. Wenn nun wegen des Klimawandels die Gletscher schmelzen, dann könnten die Stauseen zumindest teilweise helfen, dass man trotzdem genügend Wasser habe. Doch weil man dieselbe Menge Wasser nur einmal nützen könne, werde das Wassermanagement in den Stauseen immer wichtiger, um den unterschiedlichen Ansprüchen zu genügen, erklärt der ETH-Experte.
Wenn man mehrere Zwecke erfüllen will, jetzt mit den Talsperren, ist es natürlich ein Optimierungsprozess. Und das heißt, nicht mehr alles Wasser steht für die Energieerzeugung zur Verfügung, sondern auch für diese Hochwasserschutzfunktion und für die Bewässerung. Dann braucht es diese Abwägung. Was macht man in welchem Ausmaß? Das macht die Bedeutung der Talsperren noch wichtiger, auch gesamtgesellschaftlich gesehen. Aber es macht die Sache für die Beteiligten nicht leichter.
Wer entscheidet, wofür das Wasser verwendet wird? Wie viel Wasser dürfen die Kraftwerksbetreiber über ihre Turbinen leiten, um Strom zu produzieren? Wann muss zum Hochwasserschutz vorsorglich Wasser abgelassen werden? Wie viel Wasser soll für die Bewässerung zurückbehalten werden und wie viel für eine winterliche Stromreserve? Und wer entschädigt die Kraftwerksbetreiber für den Produktionsausfall? Die Diskussion darüber hat gerade erst begonnen.
Der Bericht von Klaus Bonanomi. Reis, das Hauptnahrungsmittel für viele Menschen auf der Welt. Im westafrikanischen Senegal werden pro Kopf und Jahr rund 100 Kilogramm Reis verzehrt. Das ist gleich viel wie in Thailand und doppelt so viel wie in Japan. Im Unterschied zu vielen asiatischen Ländern muss Senegal aber über die Hälfte des Reises aus dem Ausland importieren. Und dies, obwohl die Regierung Senegals eigentlich vor über 10 Jahren erklärt hatte, durch gesteigerten Reisanbau bald den gesamten Eigenbedarf decken zu können. Die Reportage von Afrika-Korrespondent Fabian Urech.
Die beiden Männer mit den Stiefeln und den Baseballmützen stehen am Rand ihrer Reisfelder und zeigen zum Himmel. Die Vögel, sagen sie, vor allem die Kampfläufer und die Uferschnepfen, sie seien eines der großen Probleme. Im Winter seien es oft so viele, dass sie die gesamte Reisernte wegzufressen drohten. Sie müssten deshalb für viel Geld Leute anstellen, um sie zu verscheuchen, 30 Personen 4 Wochen lang. Statistiken zeigen, in Senegal fällt fast 1/3 der Reisernte dem Hunger der Zugvögel zum Opfer. Doch während Senegalfluss hochfährt, an den sich links und rechts weite Reisanbaugebiete schmiegen, dem wird bald klar, diese Vögel, sie sind nur ein Problem unter vielen für die Bauern hier. Rund 500 Millionen Dollar gibt das westafrikanische Land pro Jahr für Reisimporte aus. Die Regierung hat sich deshalb schon vor über 10 Jahren zum Ziel gesetzt, die Produktion so stark zu steigern, dass man auf die Reiseinfuhren aus Fernost in Gänze verzichten könnte. Davon aber ist man bis heute weit entfernt. Auf den grünen Feldern am Senegalfluss sagen viele, sie hätten von der Reisoffensive zwar gehört, aber wenig gemerkt. Auch die beiden Bauern bestätigen das und sagen, nein, Unterstützung der Regierung gebe es keine. Hier sei in den letzten Jahren nie jemand aufgetaucht. Ist die Reisoffensive Senegals also ein leeres Versprechen? Wir fragen Abdoulaye Faye. Der ältere Mann weiß so viel über Reis wie nur wenige in Senegal. Er baut seit den 1970er Jahren Reis an und er war lange der oberste Repräsentant der Reisbauern im Land. Es habe Fortschritte gegeben, sagt Faye. Die Produktion habe zuletzt Jahr für Jahr zugenommen. Aber eben, alles gehe langsam und so richtig losgegangen sei die angekündigte Reisoffensive noch nicht. Als wir ihn nach den Gründen fragen, spricht Faye ohne Punkt und Komma 15 Minuten lang. Er spricht immer wieder vom fehlenden Geld und dem schwierigen Zugang zu Krediten. Er spricht von den Erntemaschinen, von denen es zu wenige gebe. Er spricht von ineffizienten Abläufen, der Versalzung der Felder, einem Mangel an Fachwissen und er spricht vom Klimawandel. Faye's Problemanalyse lautet also, es ist vielschichtig und kompliziert und genau deshalb so schwierig.
C'est un grand système. C'est maintenant le seul problème. Même au niveau étatique, j'ai une impression que jusqu'à présent, ils ne comprennent pas.
Um die Dinge im Einzelnen zu ändern, müsse das ganze System angepasst werden. Und das habe die Regierung bisher nicht recht verstanden. Auch Modou Faye von der NGO Africa Rice Center weist auf diese Komplexität hin, eine Komplexität, die eben oft unterschätzt werde. Der junge Agronom spricht aber noch von einem weiteren, einem gesellschaftlichen Problem.
Les gens, ils ont une arrière-pensée sur le riz. Tu leur dis que le riz de la vallée, ils te disent non, ce riz-là, c'est pas bon.
Gerade in den Städten Senegals zügen viele den Reis aus Pakistan, Vietnam oder Indonesien vor, und zwar nicht selten ohne je lokalen Reis gegessen zu haben. Faye sagt, dass sich deshalb auch im Denken der Senegalesinnen und Senegalesen etwas ändern müsse, damit es endlich vorwärts gehe mit der Reisoffensive. Einfach sei das nicht, sagt er, aber es sei möglich. Er selbst beliefere inzwischen viele Freunde aus der Stadt mit Reis aus dem Flussdelta. Und dass die Überzeugungsarbeit fruchten könne, zeige nicht zuletzt das Beispiel seiner Mutter. Schon 10 Tage bevor der Reis ausgehe, bestelle sie jeweils neuen bei ihm. Den importierten Reis, den es in den Läden einfacher zu kaufen gebe, wolle sie partout nicht mehr essen. Das zeigt, ob Senegals Reisoffensive doch noch ein Erfolg wird, entscheidet sich nicht nur auf den Feldern, sondern auch in den Köpfen.
Der Bericht von Fabian Urech. Seit Corona ist die Anzahl Hunde stark angestiegen, genauso wie die Verletzungen durch Hundebisse. Nun wird auf nationaler Ebene wieder über obligatorische Hundehalterkurse debattiert. Der oberste Hündler, Hans-Uli Beer, ist Präsident der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft und Gast im Tagesgespräch. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Lara Christen.
Im Westen von Indien ist ein Passagierflugzeug der Air India kurz nach dem Start abgestürzt, wie die Fluggesellschaft bestätigt. Es seien über 240 Menschen an Bord gewesen. Die Verletzten würden ins Spital gebracht. Informationen zu möglichen Todesopfern gibt es noch nicht. Der Ständerat hat ein Konzept zur künftigen Finanzierung der 13. AHV-Rente angenommen. So sollen die Mehrwertsteuer und auch die Lohnbeiträge angehoben werden. Auch der Nationalrat muss noch über das Finanzierungsmodell befinden. Wie der Bundesrat empfiehlt nun auch der Nationalrat, die sogenannte Halbierungsinitiative abzulehnen. Sie soll ohne Gegenvorschlag an die Urne kommen. Die Initiative will die Gebühren für Radio und Fernsehen von 335 Franken auf 200 Franken senken. Als nächstes beschäftigt sich der Ständerat damit. SRF Verkehrsinfo von 13.02 Uhr vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden, 2 Kilometer Stau und bis zu 30 Minuten.